Ob Donald Trump die Wahl gewinnt oder verliert, ob Hass und politische Zwietracht das Land auf Jahre hinaus lähmen, hat der Präsident das politische System derart massiv beschädigt, dass es sich kaum noch reparieren lässt? Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität Frankfurt, Sie erforschen die Ästhetik des Populismus, fast ein Widerspruch in sich. Worin sehen Sie bei Trump diese Ästhetik des Populismus?
Ästhetik bezieht sich ja nicht nur automatisch auf Kunst oder auf das Schöne und das Erhabene. Ästhetik meint ja zunächst mal das, was wir über die Sinne wahrnehmen. Ja, und in diesem Sinne kann man sagen, dass Trumps Politik ganz wesentlich auf sinnliche Wahrnehmung abzielt und auf Gefühle und auf Affekte. Und ich würde sagen, wenn es ein Gefühl gibt, was bei Trump ganz gezielt angesprochen wird, und bei seinen Wählern quasi herausgekitzelt wird, dann ist es sowas wie ein Triumph durch Tabubruch. Mhm. Und Tabus bricht man ja, das ist interessant, Tabus bricht man doch, indem man etablierte Formen des Umgangs bricht. Und dieses Verletzen von Formen hat durchaus also eine ästhetische Komponente. Also als ob man es hier mit ästhetischen Formen zu tun hätte. Und also das bedeutet also, seine Wähler können unheimlich viel Selbstermächtigung aus einer Ästhetik des Tabubruchs ziehen. Und Trump selbst tut es natürlich für sich auch die ganze Zeit, lebt es vor, indem er möglichst unpräsidentiell als Präsident rüberkommt und all das sagt und tut, was ein Präsident ja eigentlich gerade nicht tut.
Ein Triumph des Tabus, das haben Sie schön gesagt. Das heißt, die politische Kultur wird mehr und mehr auch politisiert in so einem Setting. Wie macht sich das in der Alltagswelt bemerkbar? Ist auch die politisch jetzt aufgeladen?
Absolut. Ich würde sogar sagen, dass der passende Begriff hierfür nicht einfach Politisierung ist, sondern Hyperpolitisierung. Okay. Und damit meine ich, dass eben alle Lebensbereiche zunehmend in den Bereich der Politisierung fallen und Teil einer, wenn man so will, politischen Mega-Identität werden. Das heißt also, man identifiziert sich entweder als Konservativer oder als Liberaler, beziehungsweise eben als Republikaner oder als Demokrat. Und dann werden alle Aspekte des Lebens, angefangen mit der Frage der Religion bis hin zu Konsumentscheidungen, dieser politischen Identität untergeordnet. Und praktisch alle Aspekte des Lebens lassen sich dann unter so eine komische Zweiteilung stellen. Und das ist so ein Phänomen von Hyperpolitisierung, und damit geht eben auch noch einher, dass die Bedeutung von Politik an sich sich hier verändert, weil Politik dann nichts mehr zu tun hat mit Aushandeln, mit Kompromissen finden, mit der anderen Seite zugestehen, dass es auch eine legitime Position ist, sondern dann geht es nur noch um Gewinnen oder Verlieren.
Und diese politische Aufladung, wie Sie sie genannt haben, diese Hyperpolitisierung, die polarisiert mit dem Ergebnis einer Lagerbildung. Sie haben von diesen Lagern gesprochen, die offenbar, ja, haben die noch eine Schnittmenge oder überhaupt nicht mehr?
Also die wird immer kleiner. Es war lange Zeit so, also zunächst dieser Polarisierungsprozess, der läuft ja schon mehrere Jahrzehnte, der ging in den 70er Jahren los und wurde dann in den 90ern und 0er Jahren immer stärker ausgeprägt und sozusagen kroch immer weiter in den Bereich des Alltagslebens hinein. Aber es gab eben ganz lange noch einen gemeinsamen Bezugspunkt, und das war die Nation, das war der Patriotismus. Das ist ja das, was europäische Beobachter an Amerika lange Zeit auch so etwas befremdet hat. Ja, diese Euphorie, die bei Amerikanern ausbricht, wenn sie die Flagge sehen und anfangen zu jubeln. Aber mittlerweile ist eben auch dieser Bezug auf die Nation und dieser Patriotismus etwas, was wahnsinnig politisiert ist und was Trump im Grunde für sich vereinnahmt hat. Make America Great Again heißt ja heute so viel wie ich bin für Trump. Und dadurch werden ganz viele Symbole des Patriotismus und der Nation eigentlich unzugänglich für eine gemeinsame politische Sprache. Hinzu kommt, dass ja auf der liberalen Seite ein Prozess eingesetzt hat, die Geschichte der Vereinigten Staaten hinsichtlich des Rassismus, aber auch hinsichtlich des Imperialismus sehr kritisch aufzuarbeiten. Dann würde ich sagen, ist auch höchste Zeit, aber das hat gleichzeitig noch schwieriger gemacht, sich positiv auf die Nation zu beziehen, als etwas, was vielleicht beide Lager miteinander vereinen könnte. Also das ist in der Tat sehr schwierig geworden.
Und was passiert mit dem Wähler in diesem politischen Betrieb, so wie Sie ihn gerade geschildert haben?
Kurz gesagt kann man sagen, der Wähler wird zum Fan. Der Wähler ist nicht mehr ein Bürger, der sich informiert und der natürlich auch gewisse Leidenschaften hat und Zuneigungen zu der einen oder anderen Sache, aber der in irgendeiner Weise doch informierte Urteile trifft. Das Bild war vielleicht immer ein bisschen idealisiert, aber mittlerweile ist der Wähler ein Fan, der sich seiner eigenen Seite jubelnd zuwendet und die andere Seite kategorisch ablehnt und da Gefühle von Feindseligkeit entwickelt, die sich nicht mehr ohne weiteres in so einem demokratischen Prozess der Kompromissbildung einhegen lassen.
Sie nennen Trump auch einen Demagogie-Entertainer. Das haben wir im Vorgespräch miteinander beredet. Politik sollte bestenfalls unterhalten, sage ich jetzt mal. Aber hier geht es Ihrer Analyse nach auch um etwas anderes. Um was genau?
Ja, unterhalten, das ist ein weiter Begriff. Mhm. Also, dass Politik unterhalten.
Also, das wünscht man sich, ne? Dass Politik auch unterhält.
Das wünscht man sich, und das war ja im 20. Jahrhundert in Amerika auch nochmal was ganz anderes, als es das heute ist. Im 20. Jahrhundert, als die Politik immer weiter eine Sache des Fernsehens wurde, ging es zunächst mal darum, dass man gut rüberkommt, dass man ein Sunny Boy ist. John F. Kennedy war die große Leitfigur dieser Form von Entertainment-Politik. Heute ist diese Verbindung aus Politik und Entertainment eine ganz andere. Heute geht es um Konflikt. Heute geht es um das, was der amerikanische TV-Kritiker der New York Times, James Pony Watzig, den Antihelden nennt, also Trump als Figur des Antihelden, der in erster Linie die Leute verprellt und dadurch unterhält. Man sollte aber auch bedenken, und das ist etwas, was Beobachter oft gerne mal übersehen, dass der Trump eine unglaubliche Fähigkeit hat, auch als Comedian aufzutreten. Mhm. Es gibt bei seinen Wahlkampfauftritten, bei diesen berühmten Rallies, doch sehr viele Momente, wo er komisches Talent beweist, indem er so einen selbstreferenziellen Humor an den Tag legt und auch sogar eine gewisse Ironie. Das ist das, was die Liberalen ihm oft gar nicht zutrauen. Darf man aber nicht unterschlagen. Seine Wähler und seine Fans wiederum schätzen das sehr.
Mhm. Ganz kurz zum Schluss noch Ihre Prognose. Wer gewinnt die Wahl?
Prognose ist aktuell, wie wir es schon besprochen haben, sehr, sehr schwierig.
Ach so,
statt Prognose äußere ich eine Hoffnung.
Ah ja.
Und zwar, dass am 20. Januar Biden als Präsident vereidigt wird.
Professor Johannes Fels, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mitgemacht haben. Womit wir wieder bei der Fuck-It-Liste wären, dem Roman von John Niven, der im Jahr 2026 spielt. Präsidentin ist immer noch Ivanka Trump.